Daddy, bleib cool.
Paul ist zu Gast. 6 Jahre lang hatte er einen Kinderwunsch. Dann kam die Entscheidung, sich einer Kinderwunschklinik zu öffnen. Heute ist er glücklicher Vater von 2 Kindern. Was es in ihm ausgelöst hat, erfahrt ihr in diesem Podcast.
Daddy, bleib cool. Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.
Paul, du bist wieder dabei, weil deine bewegende Geschichte vom letzten Mal, dass festgestellt worden ist, dass du derjenige warst, der eben nicht die Zeugungskraft hat, wie man sich das vorstellt. Dann hast du dich prüfen lassen, dann kam dieses Ergebnis bei raus und im Nachgang hat das sicherlich viel mit dir noch gemacht, wie das Prozedere dann weiter lief, Kinderwunschklinik etc., weil der Wille von euch war ja da, ein zweites Kind zu bekommen. Wenn du dich gerne öffnen möchtest, erzähl doch mal, wie es weitergegangen ist, Kinderwunschklinik und Co. und vor allen Dingen, was das auch zwischen dir und Caro ausgelöst hat.
Also erstmal hat es natürlich etwas Leere ausgelöst zwischen uns beiden, weil wir wollten beide ein weiteres Kind. Jedoch hat sich dann festgestellt, dass einer von uns der Verursacher ist. Und ich war leider der Verursacher, also leider aus meiner Sicht, weil ich natürlich den männlichen Part gespielt habe. Und immer gedacht habe, an mir hängt es nicht. Ich könnte jetzt eine Fußballmannschaft zeugen. Ich sag mal, die erste Zeit war ich wirklich sehr, sehr geknickt, auch in mich eingekehrt. Und das hat dazu geführt, dass wir ein Stück weit uns auch distanziert haben, dass wir wenig gesprochen haben über die Thematik, sondern wirklich über das Notwendigste. Ich muss meine Frau danken, dass sie mir die Zeit gelassen hat, um damit klarzukommen. Es hat doch ein bisschen gedauert, bis ich sag mal so, für mich das Ganze auch sortiert habe. Aber der Kinderwunsch war ja für mich selber genauso groß wie für meine Frau so, dass ich gesagt habe, okay, dann ist es nun mal so und jetzt gehen wir das ganze Thema an. Aber jetzt geht's natürlich los. Wie geht das? Man hört einiges, man sieht einiges, aber mit dem Thema hat man sich noch nie beschäftigt. Also fängt man an natürlich nach einer geeigneten Brutstätte, hätte ich fast gesagt, geeignete Klinik zu suchen, wo man natürlich ja das ganze Thema auch erstmal bespricht. Und zum Glück wohnen wir in Hamburg, eine große Stadt. Und hier sind einige Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Und wir haben uns ungefähr 4 Wochen erkundigt, was das Beste ist. Wir haben mehrere Ärzte besucht und wir haben uns für eine bestimmte Kinderwunschklinik entschieden hier in Hamburg und haben uns erstmal einen Termin geholt.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja.
Noch eine Frage im Vorfeld. Als du diese Nachricht bekommen hast und für dich war dann im Kopf, klar, ich bin der Verursacher, so wie du es gerade genannt hast. Wem hast du dich geöffnet? Hast du das für dich selber verarbeitet? Hast du Rat bei Freunden, Bekannten gesucht? Hast du deine Eltern kontaktiert, Schwester? Wie war dein Halt?
Den klassischen Fehler habe ich gemacht, was ich heute nicht nochmal machen würde. Ich habe mich überhaupt nicht geöffnet, sondern ich habe das versucht, mit mir auszumachen. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum es etwas länger gedauert hat und warum die Beziehung in der Zeit auch etwas gelitten hat. Weil ich bin in mich gegangen und habe leider mit niemandem gesprochen. Ich habe mich nicht getraut, mich zu öffnen, weil ich in der Zeit gedacht habe, ich würde meiner Männlichkeit irgendwie Schaden zufügen, wenn ich darüber spreche, dass ich derjenige bin, der nicht in der Lage ist, was auch noch Schwachsinn ist, Kinder zu zeugen. Ja, das hat mich wirklich gekränkt. Und deswegen habe ich mich überhaupt nicht geöffnet, sondern jeden Tag habe ich das mit zur Arbeit genommen und habe das versucht, mit mir auszumachen.
Und nachdem du das für dich klar hattest, war mit Caro und dir eine Linie, Zielbild, wir bekommen das jetzt zusammen hin, wir suchen uns eine Klinik, wir suchen uns professionelle Hilfe und dann habt ihr euch eine Kinderwunschklinik in Hamburg ausgesucht.
Genau, und erst nachdem wir beide mit einigen Ärzten gesprochen haben und auch unseren ersten Termin bei unserem Wunscharzt hatten, und auch mich als Mann aufgeklärt hat, dass ich weder krank bin, noch irgendwie irgendwas in mich trage, sondern das ist normal. Es gibt viele Menschen und viele Männer da draußen, die genau darunter leiden. Ist scheinbar ein gesellschaftliches Thema heutzutage durch unterschiedliche Faktoren, Umwelt, Stress. Hab dann für mich dann, ich sag mal, auch mehr Mut bekommen. Und habe angefangen, erstmal mit meinem besten Kumpel darüber zu reden. Habe da gemerkt, dass eigentlich das Ganze nicht auf, ich sag mal, eine Ablehnung oder auf Gegenwehr stoßt, sondern eher auf Verständnis. Und in diesem Gespräch haben wir gemeinsam festgestellt, dass es im Freundeskreis auch andere Männer die gleiche Thematik hatten oder haben und genau über den Weg Kinderwunsch, Klinik gegangen sind. Und so hatte ich für mich selber viel, viel mehr, ja, Mut, kann man sagen, oder ich war mit mir mehr in Reinem und habe viel, viel öfters darüber gesprochen, beziehungsweise habe ich mich dann ab diesem Zeitpunkt geöffnet und habe mit vielen Menschen darüber gesprochen. Das hat auch gut getan. Deswegen sagte ich am Anfang, nachhinein ärgere ich mich darüber, aber hinterher ist man immer schlauer. Daher kann ich nur jedem empfehlen, wenn so ein Thema aufkommt, das ist nicht schlimm. Sprich darüber, sprich mit euren Freunden darüber, sprich mit euren Verwandten darüber. Es gibt eine Lösung und am Ende gibt es eine sehr gute Lösung. Und die Lösung sehen wir heute bei uns. Unser Sohn ist 2 Jahre alt, sehr gesund, munter und ja.
Wie lange hat es denn dann gedauert, dass es wirklich geklappt hat und Caro mit einem Schwangerschaftstest aus dem Bad auf dich zugestürmt ist und gesagt hat, Schatz, we got it.
Es war schnell. Also ich kann jetzt die Wochen nicht mehr beziffern, denn der Werdegang ist der, dass man natürlich erstmal, ja, also ich hatte leicht einen Bart. Ich musste nur in so eine Kabine reingehen. Ich hatte 2 Sender zur Verfügung und einen Becher.
Für welchen Sender hast du dich entschieden?
Sender 2.
Mhm,
Sender 2.
Hast du noch?
Ja,
hast du in beiden reingeschaut?
Ich habe in beiden reingeschaut. Ich war das erste Mal in so einem Raum, muss man dazu sagen.
In so einem Raum?
In so einem Raum, genau. man kennt 1000 Geschichten. Man stellt sich auch im Vorfeld vor, wie das so ist, in so einem Raum zu sein. Aber dann ist man drin. Die Tür geht zu. Du kriegst in so einen Handschuh, du kriegst eine Fernbedienung, da ist eine Folie drauf. Man erklärt hier, wie die 2 Sender funktionieren, beziehungsweise Kanal 1, Kanal 2. Jo, da gibt es einige Zeitschriften noch vorhanden. Die Tür geht zu und sagt, wenn sie fertig sind, kommen sie raus.
Was ist das für ein Handschuh?
Ey, das ist so ein Plastik, so ein Einmalhandschuh, so ein Plastikhandschuh, so ein durchsichtigen. Damit man wahrscheinlich, wenn man fertig ist und verschiedene Dinge vielleicht anfasst, weiß ich nicht, damit man dann nicht überall hin. Genug darüber gesprochen. Nein, ich passe beiseite, aber das ist wirklich in dem Moment, muss ich sagen, das ist total schwierig, sich darauf zu fokussieren. Vor allem, wenn du im Wartebereich bist. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr komisch und merkwürdig. Da waren 4 Männer vor mir, die genau diesen gleichen Raum benutzt haben. Mhm. Ja, du sitzt da und weißt, okay, der geht da rein. Er kann auf die Uhr gucken. Der eine hat ein bisschen länger gebraucht, der andere war ein bisschen schneller fertig. Als ich dran war, waren noch 4 oder 5 Leute, also Männer hinter mir. Und diese Gedanken, dass die wissen, du gehst da rein, um einen bestimmten Akt durchzuführen, das hemmt ein bisschen, muss ich sagen. Ich meine, ich bin nicht verklemmt, aber allein der Gedanken, dass diejenigen jetzt da draußen ja wohl wissen, was ich da drin mache und die wunderhübsche Krankenschwester mich noch anleitet, wie ich was zu tun habe, ist ein bisschen befremdlich.
Denk nicht an rosa-rote Elefanten.
Nee.
Und das, genau so passiert es dann.
Genau so passiert es auch. Denk nicht dran. Und ich sage mal so aufs Kommando, da loszulegen. Ich habe es geschafft, wie die meisten Männer es hoffentlich schaffen. Aber danach geht eigentlich los. Also den schwersten Part, also wenn man auch schwer bezeichnen kann, denn den längsten Part hat natürlich meine Frau. Also sie musste ja sozusagen hormonell stimuliert werden. Also es musste ein Eisprung hergeschafft werden, also stimuliert werden. Das heißt, ich musste jeden Abend Spritzen geben, so im Bauch, wie die Thrombosen spritzen, über 4 Wochen.
Ui.
Gut, in der Zeit war sie natürlich auch nicht zu gebrauchen, ja, weil im Endeffekt ja diese ganze hormonelle Sachen bei ihr eine ganz große Rolle gespielt haben. Ich denke, bei jeder Frau. Und das wird nochmal verstärkt durch diese Medikamente. Und nach 4 Wochen waren die Eizellen so weit, dass man die rausholen konnte.
Mhm.
Und man nimmt eine gewisse Anzahl an guten Eizellen, also gereiften Eizellen, sagt man dazu.
Wie werden die entnommen?
Ja, wie beim Frauenarzt. Also man geht hin, man setzt sich auf einen Stuhl, dann kommt der Arzt und entnimmt mit Instrumenten die Eizellen
okay,
raus.
Okay. Also es ist nicht operativ, sondern...
Nein, das ist nicht operativ. Also der geht da rein. Also ich habe nicht zugeguckt, muss ich dazu gestehen. Also ich habe nicht reingeguckt, aber ich war dabei. Er hat meine Frau die Hand festgehalten. Und genau, man nimmt ja gewisse Eizellen, also eine Anzahl an Eizellen raus. Bei uns waren es 10.
Mhm.
Und die befruchtet man außerhalb. Man wartet ab, welche Eizellen sich im Endeffekt befruchten, beziehungsweise welche Eizellen sich weiterentwickeln. Bei uns waren alle 10. Das heißt, die Qualität war doch sehr gut. So wie eigentlich der erste Arzt gesagt hat, Qualität gut, Quantität gut, bewegt sich nur nicht, mhm, aus welchem Grund auch immer. Und nachdem die 10 Eizellen befruchtet worden sind, dann kriegt man einen Anruf, wo es heißt, ja, wir haben es. Dann gibt es nochmal ein abschließendes Gespräch. Da wird man nochmal auf die Risiken hingewiesen, auch gefragt, ob man eine oder zwei Eizellen einpflanzen soll. Es hat auch einen bestimmten Grund, warum man das macht. Also Erfahrungswerte sind die, dass in der Regel A, nicht beim ersten Mal klappt und B, wenn zwei Eizellen eingepflanzt werden, eine davon stirbt aus und die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite überlebt, ist groß.
Die Risiken, die du gerade angesprochen hast, welche waren das und was hat das in euch ausgelöst?
Die Risiken sind natürlich die, dass diese ganze Tortur, ich bezeichne mal wirklich als Tortur, für eine Frau jetzt, nicht für mich, ja umsonst ist. Ja, dass man Hoffnung aufbaut. Man muss sich vorstellen, man geht zu einer Kinderwunschklinik aus einem bestimmten Grund. Man hat es auf normalen Wege nicht geschafft. Das heißt, man hat einen langen Leidensweg hinter sich, mit vielen Enttäuschungen, mit vielen Tränen und viel Trauer. Und man setzt in so einer Aktion sehr viel Hoffnung. Und das Risiko, was im Endeffekt bei so einer Prozedere passieren kann, ist, dass keine der Eizellen angenommen werden von dem Körper. Und dann musst du diese ganze Prozedere wieder von vorne machen.
Das heißt, Hormonspritzen, die Hormonkur, also ist alles nochmal. Und bei euch hat es aber beim ersten Mal direkt geklappt.
Genau. Wir haben lange überlegt, ob wir uns zwei Eizellen, beziehungsweise meine Frau zwei Eizellen nicht einpflanzen lässt. Das Risiko wiederum ist Zwillinge. Da meine Frau auch, also man guckt ja auch ein bisschen, wie die Vorfahren, ob da Zwillinge gab, ob irgendwelche Krankheiten. Also man schließt sehr viel aus. Was wirklich sehr erstaunlich ist, dass die Ärzte mittlerweile in der Lage sind, bei der Befruchtung gewisse Dinge auszuschließen. Ja, diese Chromosom 21, das können sie alles im Vorfeld ausschließen. Diese ganzen Krankheiten, die man, ich sag mal, bei der normalen Geburt irgendwie haben kann, die können sie im Vorfeld ausschließen. Das heißt, sie können ja die gesunden Zellen einpflanzen und die, die nicht gesund sind, sortieren sie im Vorfeld aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn der Körper das annimmt, das Kind gesund zur Welt kommt, ist höher als eine normale Schwangerschaft. Das habe ich auch nicht gewusst. Deswegen gucken die ja im Endeffekt ja um Fragen sehr viel. Also diese Vorbereitungsgespräche, diese Beratungsgespräche dauern sehr lange im Vorfeld. Man interessiert sich natürlich auch, ich sag mal, von Uroma bis hin zu aktueller Geschwister, ob da irgendwelche Fehlgeburten dabei sind, Krankheiten und, Krebs, das fragen die alles ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass meine Frau Zwillinge bekommt oder bekommen hätte, wäre groß gewesen, aufgrund dessen, dass es nie Komplikationen gab in der Kette. Und haben wir uns entschlossen, dann eine Eizelle einzupflanzen. Das Risiko war natürlich gegeben, das war ja da. Und aufgrund dessen, dass wir, ich sag mal, wirklich auch selber eine eigene Geschichte hatten, eine Leidensgeschichte, angefangen von der Fehlgeburt bis hin zu wirklich über Jahren versuchte, nochmal schwanger zu werden, bis hin, dass wir uns, sag mal, auch in der Beziehung sehr oft gestritten haben diesbezüglich, bis dahin, dass ich der Verursacher war und auch zugemacht habe. Also wir hatten wirklich einen sehr, sehr langen Leidensweg auch hinter uns. Und auf einmal war Hoffnung da. Aber Hoffnung, ich sage immer, wo Hoffnung ist, ist auch Enttäuschung.
Ja.
Das liegt beieinander. Das heißt, die nächsten 4 Wochen waren für uns wirklich ein Bangen. Mehr für meine Frau natürlich.
Du sprichst den Abgang an, der danach folgen kann, nach dieser künstlichen Befruchtung.
Genau, weil in dem Moment, wo diese künstliche Befruchtung stattfindet, hast du ja eine bestimmte Zeit, wo der Körper diese Eizelle annehmen muss. Ist natürlich eigene Zelle, aber heißt nicht, dass der Körper sagt, ich nehme es an. Ja, das heißt, der Körper wird so hochgepusht mit Hormon, man wird dem Körper vorgegaukelt, dass du bist schon schwanger.
Ah.
Ja, so, dass der Körper dann dementsprechend getäuscht wird und die Eizelle eher angenommen oder dass er die Eizelle annimmt, ist aber keine Garantie. Denn in der Zeit, wo wir dort waren, haben wir auch einige Paare kennengelernt, die schon das 3. und 4. Mal da waren und auch alles versucht haben, auch im Ausland gewesen sind. Und wenn man sich mit den Leuten austauscht und wirklich die Enttäuschung und die Trauer der Menschen wahrnimmt, dann kriegt man selber auch ein bisschen Angst, ich sag mal bewusst Angst, was passiert, wenn nicht? Die Krankenkasse in Deutschland ist so, dass die Krankenkasse 3 Versuche übernimmt. Danach musst du selber zahlen. Ich habe es mal hochgerechnet, weil die Rechnungen auch zum Teil bekommen haben. Also ich bin der Meinung, dass was zwischen 15.000 und 17.000 Euro kostet so ein Versuch.
Versuch.
Genau. Und das nimmt 3-mal die Krankenkasse. Danach musst du selber zahlen. Also muss man sich vorstellen, die Leute, die beim 4. Mal schon da waren oder 5. Mal teilweise, dann haben sie auch viel Geld investiert. Und man investiert Geld, weil der Kinderwunsch so groß ist und das kann man sich gar nicht vorstellen.
2 Fragen. Ja. Die erste ist, du hast vorhin von der Befruchtung gesprochen. Die Ärzte haben dich angerufen und gesagt, ja, es hat geklappt. Wir haben 10 Eizellen jetzt positiv befruchtet. Entscheidet man sich dann für eine Eizelle und gleichzeitig gegen 9 andere, also gegen das Leben?
Nein, denn die anderen 9 Eizellen kannst du einfrieren oder wenn eingefroren. Du hast einen Mietvertrag, das heißt, dieser Mietvertrag ist immer jährlich. Du kannst es auch verlängern.
Ja.
Das heißt, diese befruchte Eizelle existiert.
Nur solange du Miete zahlst.
Nur solange du Miete zahlst.
Das ist recht. Macht das was mit dir?
Natürlich, natürlich macht das was mit einem, weil du weißt, es sind 2 oder 9 mögliche Kinder,
ja, genau. Ja,
liegen irgendwo in der Eistruhe mitten in Hamburg. Ja? Also das ist schon sehr komisch. Und in dieser Zeit spielt für mich so der Gedanke, okay, was passiert, wenn nicht? Und was passiert, wenn doch? Was machst du mit der anderen Eizelle? Wenn du sagst, okay, ich verlängere den Mietvertrag nicht, tauen das wieder auf, schmeißen das weg oder nehmen das zu Forschungszwecke, die geben das anderen Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, überhaupt Kinder zu kriegen. Es gibt ja auch Leute, die gar nicht in der Lage sind. Das heißt, man nimmt fremde Eizellen, befruchte Eizellen und pflanzt ein. Der Gedanke ist schon da, definitiv, ja.
Die andere Frage wäre genau die, wenn es bei euch nicht geklappt hätte, wäre dann das Thema Adoption für euch in Frage gekommen?
Thema Adoption ist nach wie vor für uns ein Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, beziehungsweise Pflegekinder.
Ja.
Ja, also das unabhängig davon ist bei uns immer noch ein Thema, weil...
Wäre es denn ein größeres Thema geworden, wenn es jetzt erstmal nicht geklappt hätte?
Das haben wir auch durchgespielt, also wir hätten alle 3 Versuche durchgenommen, also 3 Versuche hätten wir auf jeden Fall gemacht und danach hätten wir uns wirklich definitiv für eine Adoption entschieden, weil wir immer das Gefühl hatten, wir sind noch nicht komplett. Also
habt ihr euch denn im Adoptionsbereich dann auch schon informiert, wie die Wege sind?
Ja.
Also habt ihr wirklich A, B, C in der Schublade gehabt, in der Hoffnung, dass A natürlich klappt, aber B als Alternative?
Genau, haben wir uns informiert. Muss ich sagen, wir haben 2 Alternativen. Einmal aus Deutschland und einmal aus dem Ausland, und zwar aus meinem Geburtsland Rumänien. Dort sind die Wege einfacher und schneller als in Deutschland. In Deutschland ist wirklich eine sehr, sehr hohe Hürde, um ein Kind zu adoptieren. Das dauert auch sehr lange, da musst du viele Auflagen erfüllen. Ich denke mal, die Auflagen hätten wir erfüllt, aber es ist mit einer gewissen Wartezeit verbunden und. Deswegen hätten wir, also haben wir die beiden Alternativen in der Schublade gehabt.
Ja, Wahnsinn. Am Ende des Podcasts, du hast jetzt natürlich das Glück gehabt, dass es beim ersten Versuch geklappt hat. Wärst du denn auch noch voller Hoffnung gewesen, wenn es nicht nach dem zweiten und nach dem dritten geklappt hätte? Du hattest natürlich jetzt einen Alternativplan, aber... Konntest du von den anderen Vätern was ablesen, die du da kennengelernt hast?
Ist schwer zu sagen. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Denn ich habe ja auch die Enttäuschung der Männer ablesen können, die mindestens 2 da waren. Natürlich liest man ein Stück weit Hoffnung, sonst wären sie ja nicht da. Aber die Enttäuschung bewegt und auch eine gewisse Angst, dass es wieder passiert, dass es wieder nicht dazu reicht, ein Kind zu bekommen. Und ob ich danach aufgegeben hätte oder die Enttäuschung groß gewesen wäre, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich bin wirklich einfach happy, dass es beim ersten Mal geklappt hat, weil das ist nach so einer Prozedere, weiß man, was eigentlich das Entstehen eines Menschen ist, wirklich ein Wunder. Und ja. Wir unterschätzen das leider, weil es Gott sei Dank in der Regel auf normalen Wege funktioniert, was auch gut ist. Nur wenn man einmal in dieser Mühle drin steckt, dass es nicht klappt, weiß man eigentlich, was das für ein Wunder ist. Und wir sind froh, dass es so ist und alles andere blende ich aus.
Zurückblickend, die Beziehung mit dir und Caro, Kind ist da, läuft wieder alles so wie vorher?
Noch viel intensiver, weil die Zeit uns wirklich zusammengeschweißt hat, heißt es so. Ja,
ja.
Nicht nur in guten Zeiten, sondern auch schlechte Zeiten. Und wir hatten leider
eine Symbiose habt ihr gebildet.
Genau, wir hatten leider eine Phase, die wirklich nur schlechte Zeiten für uns waren. Ich denke mal, dass der ein oder andere... sich hätte vielleicht scheiden lassen sollen oder können, wie auch immer. Wir haben es nicht getan, wir haben es zusammengerauft und das hat uns viel, viel stärker gemacht. Die Partnerschaft ist viel, viel enger und wir vertrauen uns viel, viel mehr.
Ab welchem Punkt denn? Ab diesem Punkt, wo für dich klar war, du bist derjenige, der nicht das Kind zeugen kann, der Verursacher, wie du es gesagt hast, und dich dann geöffnet hast und ihr einmal klar drüber gesprochen habt und sie dich da auch mit auf diese Reise genommen hat, war das der ausschlaggebende Punkt, dass du auf Akzeptanz gestoßen bist oder dass du es so verarbeitet hast, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich mache mir hier einen Kopf, aber eigentlich muss ich nur den Mund aufmachen, drüber sprechen, zuhören und auch mal was annehmen.
Der Knoten ist ja geplatzt, als ich tatsächlich für mich eingesehen habe, dass ich der Verursacher bin und auch akzeptiert habe. Weil bis dato war ich ja derjenige, der ständig dafür gesorgt hat, dass Spannung zwischen uns ist.
Ja.
Ich habe einfach ihre Sicht der Dinge nicht angenommen und auch ihre Meinung nicht angenommen, Weil ihre Meinung war ja im Endeffekt ja die Wahrheit und es war gegen mich.
Genau.
So habe ich es auch wahrgenommen. Ich bin der Verursacher, ich bin was Schlechtes und ich bin nicht in der Lage und und. Und das hat mich natürlich ja ein Stück weit nach innen gekehrt. Und als ich eingesehen habe, als ich wirklich sozusagen für mich erkannt habe, dass, ja, dass es nicht schlimm ist und das, was ich habe, ist keine Krankheit, daran stirbt man nicht und dafür muss man sich auch nicht schämen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich auch, ich sag mal, meine Frau viel, viel mehr verstanden, was sie eigentlich in dieser Zeit wirklich für Leidensweg hinter sich hatte.
Ja.
Viel, viel mehr als meine Wenigkeit, weil ich war nur mit mir beschäftigt, weil ich verbohrt war. Sie hat natürlich viel mehr gelitten, weil zum einen, ich sag mal, ein Kind verloren hatten, Kinderwunsch vorhanden da war, ein Partner, der sie überhaupt nicht verstanden hat und überhaupt nicht angenommen hat, was sie sagt.
Und im Anschluss auch noch die ganze Hormone
ja,
nehmen musste.
Ich als Verursacher hatte einen Spaß, wenn man so will. Ja, ich musste nun diesen
Becher.
Becher, genau. Und sie hatte im Endeffekt auch die ganze Arbeit und die ganze hormonelle Aufputschung.
Das klingt nach einer unfairen Verteilung.
Das ist leider eine unfaire Verteilung, das stimmt.
Bei dir war es nur der Kopf.
Ja, was in des Wortes der Kopf, genau.
Paul, vielen Dank, dass du da warst, für deine offenen Worte. Du hilfst, glaube ich, anderen gerade sehr, die in dieser Situation stecken, in dieser Zwickmühle, einfach loszulassen, sich zu öffnen, sich anzuvertrauen, auch bei anderen Leuten und auch Feedback anzunehmen. Danke dafür.
Sehr gerne.
Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool. Daddy bleibt cool. Papa, la pap. Papa, la pap.